Ja, danke, Jesus, dass du unsere Hoffnung bist, Herr. Danke, dass dein Wort wirklich besteht, Herr, dass du lebst, dass du lebendig bist und dass du uns so begegnen möchtest, dort, wo wir stehen, Jesus. Ich danke dir, dass du ja, dein Wort uns gegeben hast, damit wir daraus lernen, damit wir weise werden und damit wir dich kennenlernen, Jesus, damit wir wirklich wissen, wer du bist und was du Gutes für uns erdacht hast, als du auf diese Welt gekommen bist, Herr. Ich bitte dich, dass du unsere Augen dafür öffnest, dass wir das sehen können, Herr. Amen. Als wir vorhin das Lied gesungen haben, mit dem Du bist ein starker Turm, musste ich daran denken, ich war diese Woche an der Ostsee und mein absolutes Highlight war, glaube ich, dass wir einen Leuchtturm besucht haben. Also ich liebe sowieso Leuchttürme, weil, eigentlich weiß ich nicht so genau warum, aber ich liebe sie jedenfalls. Und wir waren bei einem Leuchtturm und das war richtig toll, weil du bist so diesen, Leuchttürme stehen ja ein bisschen auf einer Erhöhung, muss ja auch das Licht ausstrahlen. Und man ist so diese Erhöhung hochgekommen und man hat erst gar nichts gesehen, nur diesen Leuchtturm so am Horizont. Und dann, als man auf so einem Punkt war von dem Berg, hat man so die komplette Rundumsicht gehabt und es war sozusagen, man hat am Horizont nur noch mehr gesehen, was dann so in den Himmel überging. Und es war so ein beeindruckender Moment, weil ich dann oft da stehe und denke, eigentlich denke ich gar nichts mehr so richtig, weil mich die Schönheit der Schöpfung so flasht. Also rechts waren so ganz wie so Stoppelfelder und so und man hat wirklich so einmal rundum gesehen und es war so irgendwie so ein Friede und daran musste ich irgendwie denken, als wir dieses Lied gesungen haben, so dann kommst du zu diesem Turm und das ist wirklich wie so eine feste Burg sozusagen. Ja, hat jetzt eigentlich nichts mit meiner Predigt zu tun, aber dachte ich mir, ja, es ist wirklich so, Jesus ist unsere feste Burg und unser Leuchtturm, der uns den Weg weist, so wie ein Leuchtturm den Weg den Fischen weist, damit sie sicher in den Hafen kommen. So weist auch Jesus uns den Weg, damit wir sicher den Weg mit ihm gehen können. Genau. Eigentlich dreht sich meine Predigt heute um ein anderes Thema. Und zwar ist das gegründet, dieses heutige Thema, in dem Gedanken, dass ich mich in letzter Zeit viel damit beschäftigt habe, wie diese hohe Diskrepanz überwunden werden kann, die im Leben von vielen Gläubigen zu betrachten ist zwischen dem Sonntag und dem Montag bis Samstag. Und ich beschäftige mich wirklich damit, wie kann man alltagsrelevanten Glauben leben? Wie kannst du einen Glauben nicht nur haben, sondern wie kann dein Leben wirklich einen Unterschied in dieser Welt machen? Und ich fand, Cynthia hat das letzte Woche schon eigentlich super eingeleitet, ohne dass sie es wusste. Ich hatte ihr nur gesagt, naja, ich denke darüber nach, so mal über alltagsrelevanten Glauben zu reden. Aber letztendlich eigentlich wusste sie nicht so richtig, was ich überhaupt vorhatte. Und als sie dann angefangen hat damit, wie unwichtig doch viele Sachen in der Welt sind, dachte ich mir, ach ja, eigentlich leitet es das doch ganz gut ein. Genau, also ich habe mich gefragt, wie können wir unseren Glauben, also die Beziehung zu Jesus, leben im Alltag, ohne dabei richtig komisch zu werden. Also es gibt ja auch so Christen, da denkst du dir, vergib mir Jesus, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt wirklich besser macht, dass man das so, weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Egal, ist auch egal. Aber ich denke mir, ich möchte ja immer noch Jemina bleiben und ich möchte immer noch irgendwie, ich sag jetzt mal, normal sein, ohne wie die Welt zu sein. Also ich möchte nicht völlig strange werden und trotzdem möchte ich, dass mein Leben einen Unterschied macht in dieser Welt und dass Menschen Jesus durch mein Leben sehen können. Und vielleicht wundert euch jetzt dieser kleine Switch, aber ich dachte, in diesem Zusammenhang spreche ich mal über Anbetung. So, jetzt sind vielleicht einige von euch verwirrt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich werde es gleich aufklären. Und zwar, Anbetung ist etwas, was eigentlich jeder Mensch tut. Das machen nicht nur Gläubige. Aber ich glaube, also zumindest mir geht es so, ich habe mal ein paar Bilderchen mitgebracht, wenn ich das Wort Anbetung höre, dann denke ich eigentlich zuerst daran. Das ist so das, was ich im Kern mit Anbetung verbinde. Ich glaube, das ist auch das, was im Kern viele Christen erstmal mit Anbetung verbinden. Also Lobpreis zu machen, in die Anbetung einzusteigen. Natürlich muss man dabei bedenken, dass Anbetung ja eigentlich das Herz des Lobpreises ist. Also das wäre jetzt eigentlich eine andere Predigt, aber im Kern bedeutet Lobpreis nicht irgendwelche Lieder zu singen, sondern es bedeutet, Gott für den zu erheben und für den zu verehren, der er ist. Also es geht eigentlich in erster Linie im Lobpreis nicht um uns, sondern um Gott. Und manchmal ist es vielleicht schwierig, das merke ich manchmal auch, wenn man sich überhaupt nicht gut fühlt und einen beschäftigen so viele Sachen und sich dann wirklich so auf Gott zu fokussieren. Aber das ist eigentlich das, worum es im Lobpreis geht. Bibelstudium.de sagt zu Anbetung: Anbetung ist die staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes, die ihm aufgrund dessen dargebracht wird, was er in sich selbst ist und was er für die ist, die ihm nahen. Ich fand, das war so gut beschrieben. Anbetung heißt eigentlich, ich erhebe Gott für den, der er ist. Ich verehre ihn dafür, einfach wie er ist. Natürlich auch für das, was er für mich tut, aber auch einfach für das, was er ist. Und Gott selbst sucht ja diese Anbetung. Also er sehnt sich danach, von uns angebetet, von uns erkannt zu werden. Anbetung hat eigentlich viel mit Erkennen zu tun. Darauf werde ich später nochmal eingehen. In Johannes 4, Vers 23 und 24 heißt es: Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Sorry. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, durch Gottes Geist erkennt man, wer Gott ist und betet ihn dann für das an, was er ist. Und eigentlich ist es auch so, dass je mehr man Gott erkennt, man eigentlich gar nicht anders kann, als ihn anzubeten, weil du erkennst, wie er ist. Also oft sind wir so verblendet von unseren Umständen oder irgendwelchen schlimmen Dingen, die um uns rum passieren, dass das unser Bild auf Gott so verfinstert, dass wir irgendwie denken, hä, Gott, bist du jetzt nicht mehr gut oder hast du, was, wieso ist das jetzt passiert? Und das Ganze verändert unseren Blick auf Gott. Aber eigentlich steht Gott da drüber. Und wenn wir von diesem ganzen Tüllütüm wieder frei werden, dann erkennen wir wieder, wie Gottes Wesen ist. Und dann können wir eigentlich ihn nur erheben dafür, wie er ist. Also Anbetung, ein ganz wichtiger Aspekt. Für mich ist es auch oft so, wenn ich in der Natur spazieren gehe, dass ich dann wirklich da, wenn ich so zur Ruhe komme, und dann denke ich wirklich, boah, und das ist ja nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, wie Gott Schöpfung gemacht hat. Und ich persönlich erkenne darin oft auch, wie schön Gott ist, also Gottes Schönheit, aber auch wie schön er es eigentlich für uns machen wollte. Genau. Vielleicht verbindest du das Wort Anbetung auch damit, dass du betest oder in der Bibel liest. Aber letztendlich ist Anbetung nicht etwas, was wir nur am Sonntag machen oder in unserer stillen Zeit machen, sondern eigentlich ist Anbetung ein Lebensstil. Wenn man Google fragt, bedeutet Anbetung bewundernde Verehrung oder auch Vergötterung. Und wenn wir nur diesen Aspekt nehmen, dann merken wir, dass eigentlich alle Menschen etwas anbeten. Es gibt keine, also, sorry an die Atheisten in dieser Welt, aber es gibt eigentlich keine Atheisten, weil jeder Mensch an irgendetwas glaubt. Vielleicht glaubst du nicht an Gott, aber du glaubst an irgendwas und du betest auf jeden Fall etwas an mit deinem Leben, jeder von uns. Oft beten wir auch mehrere Sachen an. Und ich glaube, bewusst oder auch unbewusst bestimmt das, was wir anbeten, eigentlich unser Leben. Das heißt, wenn ich herausfinden möchte, was ich anbete mit meinem Leben, dann kann ich eigentlich darüber nachdenken, was mich am meisten beschäftigt, worum sich meine Gedanken die ganze Zeit drehen, wofür ich lebe sozusagen, wofür arbeite ich, wofür lebe ich, was treibt mich an. Ich habe mal gelesen, es gibt nur zwei Antriebskräfte in unserem Leben. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Und ich dachte erst so, naja, kann das sein? Dann habe ich das Ganze mal reflektiert, so für mich selber, und bin zu dem Schluss gekommen, dass auf jeden Fall ich mit meinen Motiven dem zustimme. Fast alles, was ich in meinem Leben tue, tue ich entweder aus Angst heraus oder aus Liebe heraus. Also entweder daraus, dass ich wirklich das Gute für jemanden will, und das wäre ja dann die Liebe, oder vieles, was Menschen tun, passiert tatsächlich aus Angst. Zum Beispiel die Sucht des Menschen nach noch mehr, noch mehr, noch mehr ist zum Beispiel die Angst, nie genug zu haben, die Angst, nicht wertgeschätzt zu werden für das, was man ist. Daraus kommt ganz, ganz viel. Die Angst, keine Ahnung, zu kurz zu kommen oder nicht wertvoll zu sein oder was auch immer. Und ich persönlich habe schon oft gedacht, Jesus, ich möchte, dass die Liebe die größte Antriebskraft meines Lebens ist. In 2. Korinther 5, Vers 14 sagt Paulus, die Liebe, die Christus uns erwiesen hat, bestimmt mein ganzes Handeln. Und ich denke oft, boah, Jesus, da will ich hinkommen. Und dann gucke ich mich an und denke mir, oh Mann, ich bin so weit davon entfernt. Dann sagt irgendwer irgendwas Blödes zu mir und ich brauche 2 Tage, um darüber hinwegzukommen, weil es mich so getroffen hat. Und dann denke ich mir, ja, Jesus, bitte hilf mir, dass ich da wirklich drinne wachse, dass die Liebe, die du mir erwiesen hast, das ist, was mein Handeln bestimmt. Ich möchte mit euch ein paar Dinge angucken, die wir eventuell im Alltag anbeten. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt niemand angegriffen. Ich habe das einfach nur so frei rausgesucht und auch an niemanden gedacht. Ich wollte es jetzt nur schon mal vorher sagen. Es sind einfach nur ein paar Beispiele. Also, erstens, ich starte. Das sind übrigens, wenn man bei Google eingibt, schöne Frau oder schöner Mann, waren das die ersten Bilder, die gekommen sind. Ich habe extra von beiden das erste genommen. Ich habe mich dann gefragt. Ich dachte dann, übrigens kam in dieser ganzen Bilderserie kein einziger älterer Mann. Da habe ich mich schon mal gefragt, also wie definiert denn diese Welt überhaupt Schönheit? Ne? Also kann man dann im Alter nicht mehr schön sein oder was auch immer? Naja, also jedenfalls fühlt sich bitte keiner angegriffen. Ich glaube, viele von uns beten im Alltag Schönheit an. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass Frauen oft ein größeres Problem damit haben als Männer. Das stelle ich jetzt auch einfach nur so dahin. Aber zum Beispiel kenne ich fast keine Frau, mit der ich tiefere Gespräche hatte und die nicht irgendwann im Laufe ihres Lebens mal mit ihrer Figur unzufrieden war. Ich glaube, ich kenne keine einzige. Falls es eine gibt, darf sie sich mir gerne vorstellen. Was können wir noch anbeten? Erfolg, Anerkennung, Reichtum beten viele an, Macht. Und dabei fällt einem eigentlich immer wieder auf, wie vergänglich das ist. Nur mal so ein kleines, also ich bin schon auch jemand, der ja schon auch durchaus leistungsorientiert ist. Und ich hatte jetzt vor kurzem mal wieder eine Klausurenphase. Und jedes Mal neu denke ich mir, das ist so der Wahnsinn. Wochenlang lernst du dieses Zeug, klopfst dir das in den Kopf und von morgens bis abends irgendwie gefühlt, alles dreht sich in deinem Kopf darum. In irgendwelchen Alltagssituationen versuche ich mir irgendwelche Paragraphen zurück und irgendwelche Aufbaumuster in meinen Kopf zu befördern. Dann hast du die Klausur geschrieben und du tust alle Zettel in einen Ordner und stellst diesen Ordner in das Regal. Und irgendwie fragt man sich dann selber, wie bekloppt ist das eigentlich? Also es ist schon wichtig, das zu wissen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So dieses, ne? So. Ein schönes Auto, eine tolle Villa, viel, viel Geld, vielleicht auch Sport, gesunde Ernährung. Alle diese Dinge sind nicht schlimm hier, ne? Also ich will es nur sagen, das heißt jetzt nicht, dass ihr das alles nicht machen sollt, sondern letztendlich, selbst die Familie kann man anbeten, man kann seine Kinder anbeten, seinen Mann, man kann auch, viele Menschen beten auch einfach sich selber an, muss man auch sagen. Also ich selber bin auf jeden Fall der wichtigste Punkt in diesem Universum. Eigentlich dreht sich das Universum nur um mich, nur dass ihr es noch nicht gemerkt habt. Nein, Scherz. Das alles sind Dinge, die wir eventuell anbeten. Und das alles sind ja eigentlich Dinge, die wir alle haben. Mehr oder weniger halt. So. Also der eine hat das eine mehr und das andere ein bisschen weniger und vielleicht hat man auch irgendwas davon nicht, ist ja auch egal. Letztendlich will ich damit sagen, das alles ist ja nicht falsch und das ist auch nicht schlecht, sondern letztendlich kommt es darauf an, auf welcher Position auf der Leiter deines Herzens ist es. Wenn es dort ist und Gott ist dort, dann stimmt was mit der Anbetung nicht. Wenn es so rum ist, ist es super, dass du das hast. Freu dich dran, genieß es. Es ist alles super. Ich sage auf gar keinen Fall, verkauft jetzt bitte bloß nichts, nur weil ich das gesagt habe. Ich glaube, dass Gott möchte, dass es uns gut geht und dass wir mit all diesen Dingen gesättigt sind, die ich jetzt beispielsweise vorgeschlagen habe. Aber ich glaube, dass wir uns bewusst sein müssen, dass es einen Kampf um unsere Anbetung gibt und dass das eigentlich etwas ist, wo unser Herz häufig im Kampf steht. Ich selber merke, dass ich manchmal richtig das Bewusstsein dafür habe und dann gibt es wieder Phasen, wo ich so ein bisschen verliere, wo ich so denke, ach ja, das ist ja auch ganz schön, dem könnte ich ja jetzt auch mal ein bisschen mehr nacheifern und dann eiferst du dem ein bisschen mehr nach und irgendwann merkt man ja, entweder man hat es dann und es stimmt einen einfach überhaupt nicht zufrieden oder manchmal fast noch gefährlicher für das Herz ist, wenn es etwas ist, was unerreichbar ist, weil man sich daran so, da kann man sich dann so richtig reinsteigern. Und du kommst ja nie an den Punkt, an dem du merkst, dass es dich nicht befriedigt, weil du es nicht kriegst. Jedenfalls sind all die Dinge, die ich gezeigt habe, eigentlich gute Dinge. Und ich glaube, dass es manchmal für uns auch gar nicht so leicht ist, herauszufinden, oder zumindest für mich manchmal gar nicht so leicht ist, herauszufinden, wie denn die Position ist. Also das ist eigentlich was, wo ich jetzt schon ein paar Monate mit Jesus dran bin, wo ich manchmal denke, hat das jetzt noch so die richtige Position oder ist mir das jetzt zu wichtig? Wofür genau handle ich jetzt? Handle ich jetzt, um das Ding zu erreichen oder handle ich dafür, dass Gott die Ehre dafür kriegt? Und vor ein paar Monaten, ich glaube, das war im Dezember, war ich in einem Gottesdienst. Mir ging es auch nicht so gut den Tag, weil ich mich ein bisschen... Ich hatte mich in bestimmte Menschen sehr, sehr stark investiert und war ein bisschen von dem Weitergang so enttäuscht. Und ich war dann im Lobpreis und dann hat Jesus mir gezeigt, was eigentlich ein bisschen schockierend ist, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass selbst Dinge, die wir gut machen, falsch sein können, wenn wir sie aus der falschen Motivation machen. Also damit ist das Ding noch nicht falsch. Es ist nicht falsch, jemandem was Gutes zu tun. Aber wenn mein Herz eigentlich dem Menschen dient und nicht Gott dient und durch Gott dem Menschen dient, laufe ich Gefahr, dass etwas schiefläuft. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, unser Herz zu bewahren, dass unsere Anbetung allein Gott gehört, in unserem Alltag, in allem, was wir tun. Genau, es gibt einen Kampf um unsere Anbetung. Nachdem Jesus in der Wüste war, oder dann erst wurde er ja getauft und dann kam ja der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab und danach wurde er versucht in der Wüste. Und in Matthäus 4, können wir das lesen, wie der Teufel dann mit verschiedenen Versuchungen kam. Und ich habe jetzt mal auf die Verse 8 bis 10 Bezug genommen. Da heißt es, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wir müssen uns bewusst sein, dass er Jesus hier eigentlich all das angeboten hat, was Jesus eines Tages haben wird oder von Gott versprochen bekommen hat. Und sagt, dass er ihm das alles gibt, wenn Jesus niederfällt und ihn anbetet. Das heißt, dass es ist für den Teufel das Wichtigste gewesen, dass Jesus nicht mehr Gott anbetet, sondern den Teufel anbetet. Jesus sagt dann zu ihm, weiche, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ich glaube, dass wir das übernehmen können für unser Leben, uns einfach bewusst machen können, dass der Teufel um unsere Anbetung ringt. Sicherlich nicht so deutlich, wie das hier ist, zumindest ist das mir jetzt noch nicht so deutlich passiert, aber er will auf jeden Fall verhindern, dass wir Gott anbeten. Und ich weiß, dass der Bibelvers in einem anderen Zusammenhang gesagt ist, wo Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Aber als ich das durchgegangen bin, dachte ich, ich glaube, dass man bestimmte Parallelen dazu ziehen kann. Wer nicht Gott anbetet, betet automatisch nicht Gott an. Und eventuell dann, egal was es ist, ob es dein Auto oder dein Schmuck oder deine Position in der Firma oder was auch immer ist, betest du damit indirekt den Teufel an, wenn ich das jetzt mal so hart sagen darf. Ich persönlich habe gemerkt, dass es mir richtig gut getan hat, mich damit zu beschäftigen und dass es mich einfach neu aufgerüttelt hat, dass ich wirklich möchte, dass mein Leben dazu dient, Menschen zu sammeln und dass mein Leben Gott anbetet und zwar, wie gesagt, ganz natürlich. Nicht so, dass ich irgendwie jetzt merkwürdig werde und den ganzen, keine Ahnung, in der Firma morgens da sitze und Lobpreis mache. Ich glaube, es würde niemand verstehen und ich glaube, es wäre auch überhaupt nicht gut. Also wir brauchen schon eine Sensibilität dafür, aber dass mein Leben davon spricht. Ich bin begeistert davon, dass Jesus uns mit dieser Bibelstelle eigentlich genau sagt, wie es geht. Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und in meiner Bibel steht dann da so eine kleine Fußnote, da steht dann drin, dass ich das auf 5. Mose 6, Vers 13 und 5. Mose 10, Vers 20 bezieht. Und in diese Bibelstellen wollen wir mal kurz reinschauen. Ich lese die Stelle aus 5. Mose 6 im Zusammenhang vor, weil ich glaube, dass der Zusammenhang extrem wichtig ist. Ich beginne in Vers 10. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. Diese Verse müssen wir unbedingt aus dem richtigen Blickwinkel lesen. Gerade der letzte Vers klingt ja schon so ein bisschen, der Herr, dein Gott, ist ein eifersüchtiger Gott, damit nicht der Zorn gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. So, wenn man das so liest und es aus dem falschen Blickwinkel liest, dann denkt man, ich weiß nicht so genau, ob ich diesem Gott überhaupt dienen will, weil der scheint seinen Daumen ganz schön krass auf mir drauf zu haben. Und generell ist der ja voll einnehmend. Der will ja, dass ich überhaupt keine Freiheit mehr habe. Und keine Ahnung, was auch immer man da alles denken kann. Und wenn ich nicht so mache, wie er will, dann vertilgt er mich von der Erde. So, aus diesem Blickwinkel kann man das lesen? Das wäre schlecht. Ich möchte euch einen anderen Blickwinkel zeigen. Am wichtigsten mit sind diese Verse davor. Wir müssen sehen, wie gut Gott hier ist. Er bringt sein Volk in ein Land mit großen und guten Städten, die sie selber nicht gebaut haben, mit Häusern voll von Guten, was sie selber nicht gefüllt haben, mit Weinbergen und Ölbergen und allem, was sie brauchen. Und das ist auch das, weshalb ich vorhin gesagt habe, das Ganze ist nicht schlecht. Ich glaube, dass Gott wirklich will, dass du alles hast, was du brauchst. Und zwar nicht nur geistlich, sondern all das, was du zum Leben brauchst. In Lukas 12, Vers 22 bis 32, da spricht Jesus ja von diesen unnützen Sorgen und so. Da sagt er dann, betrachtet die Raben, sie sehen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Da gab es früher so ein Kinderlied von, kennt das jemand von euch? Die Vögel sehen und ernten nicht und sammeln nicht für morgen. Okay, kennt keiner, Entschuldigung. Okay. Sind doch versorgt, Gott weiß schon wie, seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Gott wird auch euch versorgen. So geht das weiter. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, Gott, Jesus sagt ja hier auch drin, betrachtet die Lilien, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Und dann sagt er zum Schluss, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wie oft sind wir so bedrückt von den Sorgen dieses Alltags? Wie oft, keine Ahnung, machen wir uns Sorgen, weil wir nicht wissen, was am nächsten Tag auf uns zukommt oder weil wir ein schweres Gespräch führen müssen oder weil wir nicht genug Geld haben, um uns auch nur die nötigsten Sachen zu kaufen. Auch das gibt es in Deutschland oder was auch immer, weil wir krank sind. Wie oft sind wir so gefangen von den Sorgen, die der Alltag mitbringt? Und es hat ja jeder von uns Sorgen. Egal wie perfekt das Leben bei manchen aussehen mag, es gibt kein perfektes Leben. Und es hat jeder seine Sorgen und seine Herausforderungen. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das heißt, diese Verse hier, das ist nur ein weltliches Bild dafür, dass Jesus uns segnen will mit allem, was wir brauchen. Er will uns versorgen. Und wenn diese Verse kommen, wo man sagen kann, oh Mann, Gott ist ja voll herrisch, dann dürfen wir das sehen aus der Perspektive, mit der Gott es sieht. Und Gott ist ein Gott voller Liebe. Das heißt, wenn er uns dazu auffordert, ihn zu fürchten und ihm allein zu dienen, nicht den Dingen dieser Welt zu dienen, sondern ihm allein zu dienen, dann tut er das, weil es unser Herz schützt, Gott zu ehren. Er möchte, dass wir ihm ganz gehören, weil es uns schützt. In Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auch das sind Verse, wo ich schon oft dachte, wow, das heißt, ich muss wirklich, wenn ich mich bekehre, was ich ja habe, dann bedeutet das, ich habe mein eigenes Leben eigentlich in den Tod gegeben. Und vielleicht kennt ihr das, dass man dann als Mensch manchmal denkt, boah Mann, Jesus, ich habe aber doch die und die Wünsche und ist das jetzt sozusagen alles dahin so? Aber Jesus ist überhaupt nicht so, dass er uns etwas nehmen will, sondern er erklärt auch seine Aussage gleich in dem Satz danach, Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, er sagt, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst und dich selbst verleugnest, schützt es dich, weil du das wahre Leben findest. Du rennst nicht irgendwas hinterher, was hinterher zerplatzt oder was überhaupt nicht existiert, weil es nur in unseren Illusionen existiert hat, sondern Gott möchte, dass wir wahres Leben finden. Jesus selbst sagt, dass er das wahre Leben ist und deswegen liegt es an uns, unser Herz zu bewahren, wie ich letztes Mal schon gesagt habe in Sprüche 4, Vers 23, wo es heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Bei Gott ist dein Herz sicher. Sicherer kann es nicht sein. In Johannes 10, Vers 14 und 15 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. In Vers 18 sagt er, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Jesus hätte die Vollmacht gehabt, zu sagen, nö, das mache ich nicht. Und er konnte auch nicht umgebracht werden, sozusagen. Sondern er hat sein Leben gelassen für dich und Gott sei Dank für mich. Und das zeigt mir einfach wieder neu, man, manchmal komme ich dann an so einen Punkt, wo ich mir denke, boah Mann, Jemina, worum hast du dich eigentlich die letzte Zeit gedreht? So, keine Ahnung, wo habe ich meine Energie und Zeit für verschwendet sozusagen? Und für mich selber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich selber ist es auch immer wieder ein wichtiger Punkt, der hier steht, und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Wenn es dir gut geht oder wenn es dir besser geht oder wenn Jesus ein Gebet von dir erhört, hüte dich davor, zu vergessen, wo du herkommst. Und auch die, die vielleicht nicht aus so ganz großem Elend rauskommen, waren sie ja trotzdem wo ohne Jesus? Hüte dich davor, das zu vergessen, wie es ohne Jesus war. Der zweite Verweis, der in meiner Bibel stand, war 5. Mose 10, Vers 20. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. In Vers 21 geht es dann weiter, wo steht, er ist dein Ruhm und er ist dein Gott. Und wisst ihr, was für mich so eine richtige Offenbarung war? Dieses Wort anhängen, was hier benutzt wird, also ihm sollst du anhängen, bedeutet wörtlich ankleben. Und das ist dasselbe Wort, was verwendet wird, wie in 1. Mose 2, Vers 24. Bestimmt wissen jetzt einige von euch, was da steht. Ich dachte mir nämlich schon, bestimmt steht das da. Und dann stand das da wirklich. Und da, oh, das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Und da steht nämlich, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das Wort, was dort für anhängen steht, ist genau dasselbe Wort, nämlich auch ankleben. Und Mann und Frau werden dadurch ein Fleisch. Und ich dachte, das ist so krass, weil damit hat Gott praktisch schon im Alten Testament ganz, ganz, ganz am Anfang gesagt, dass er möchte, dass wir eins mit ihm sind. Und ich weiß, man hat das schon alles oft gehört, aber für mich war das irgendwie so eine neue Offenbarung, weil ich dachte, krass, Anbetung bedeutet eigentlich, dass ich mein Leben in Einheit mit Gott führe. Dass es auch keine Bereiche gibt, wo ich mir denke, ach, das interessiert Gott jetzt eh nicht so, kann ich hier mal ja kurz machen so, dann weiß ich nicht, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. oder keine Ahnung, das interessiert Gott auch nicht, für die wichtigen Dinge muss ich mal beten. Sowas gibt es nicht. Und selbst wenn du Gott nur jeden Morgen neu erzählst, Jesus, ich habe so einen Haarausfall und ich mache mir wirklich Sorgen darum, das sage ich ihm schon öfters mal, dann interessiert ihn das auch. Auch wenn wer anders sich vielleicht denkt, pff, Alter, Jemina, die soll sich mal wieder einkriegen mit ihren Haaren, so ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ne? Manchmal, man nimmt sich ja dann manchmal auch gegenseitig nicht so ernst. Aber Gott nimmt einen ernst. Der nimmt die Sorgen ernst, die du hast. Und ein Leben in Anbetung zu führen, bedeutet ein Leben in Einheit mit Jesus zu führen und aus ihm herauszuführen. Das klingt jetzt natürlich sehr theoretisch. Man fragt sich vielleicht, ja, wie mache ich das denn jetzt praktisch in meinem Leben? Ich möchte euch nur noch mal sagen, dass Jesus das in seinem hohepriesterlichen Gebet gebetet hat. Und für mich ist das hohepriesterliche Gebet, glaube ich, schon eins der Dinge, die mich am meisten berühren. Weil das hohepriesterliche Gebet hat Jesus gebetet, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und er wusste, dass er stirbt. Und ich für mich selber denke mir manchmal so, wenn ich jetzt wüsste, ich sterbe morgen, was müsste ich jetzt heute echt noch erledigen? Welchen Menschen muss ich jetzt wirklich nochmal sagen, hey, ich habe dich lieb und ich danke dir für all das, was du für mich getan hast oder was auch immer. Und ich finde, wenn man erkennen will, wie Jesus Herz für einen selber schlägt, ist es das Beste, was man tun kann, das hohepriesterliche Gebet zu lesen. Er hat mit so einer Inbrunst für uns gebetet, obwohl er selber dem Tod vor Augen war. Und in Johannes 17, Vers 21 hat er gebetet, dass wir alle eins seien, gleich wie du, Vater, und in mir und ich in dir, auf dass auch sie, also wir, in uns, also Gott und Jesus, eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das heißt, es war Jesus ein dringlichstes Anliegen, dafür zu beten, dass wir untereinander eins sind und wir in Jesus eins sind. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn wir so leben, dass unser Leben automatisch, ohne große Anstrengung, ein Lebensstil der Anbetung ist und dass wir automatisch Reich Gottes bauen, ohne dabei richtig merkwürdig zu werden. So, wie mache ich das jetzt ganz praktisch in meinem Leben? Erstens, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer mal wieder neu filtern, womit wir uns füllen. Wenn du zum Beispiel, wenn Jesus dir schon aufgezeigt hast, du hast eigentlich ein Problem damit. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel daraus, dass du dich selber nicht schön findest und du leidest oder hast kein gutes Gefühl mit dir selber, hast nicht so eine gute Beziehung zu dir. Und egal, ob du jetzt findest, dass du selber nicht erfolgreich genug bist oder dass du selber nicht schön genug bist oder was auch immer, und du ziehst dir den ganzen Tag bei Instagram die Erfolgsstories von anderen Leuten rein oder im Internet googelst du danach, wie schön andere Menschen sind und was du noch alles machen könntest, um vielleicht doch dich ein bisschen aufzuwerten. Dann füllst du dich mit etwas, was dich nicht weiterbringt. Und ich für mich selber merke, dass ich mich manchmal reflektieren muss, warum lese ich mir das jetzt durch? Weil ich dann hinterher nur merke, es war irgendwie Mist, dass ich es mir durchgelesen habe. Vielleicht hat, keine Ahnung, ich vertrage zum Beispiel ganz schlecht so Kriminal-Stories. Und schon wenn ich mir die Nachrichten manchmal angucke, das kann ich überhaupt nicht ab, weil dann kriege ich sowieso nur Angst. Und wenn ich mir dann selber mal wieder die Nachrichten durchlese, wo irgendwer irgendwen umgebracht hat, dann liege ich abends im Bett und habe Angst und denke mir, boah, Jesus, es tut mir leid, bitte hilf mir, dass ich nicht so eine Angst habe. So, wisst ihr, manchmal tut man irgendwie Sachen, die sind halt nicht überlegt. Und ich glaube, manchmal ist es schon gut, uns neu zu reflektieren, womit fülle ich mich den ganzen Tag? Was nehme ich in mich auf? Denn das, was du in dich aufnimmst, das kommt automatisch aus dir raus. Und wenn es den ganzen Tag, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber nur Müll ist, dann kann auch irgendwie nur Müll aus uns rauskommen. Oder auf Instagram, habe ich mich den einen Tag auch mit Julian drüber unterhalten, dass alle immer auf Instagram sehen die ganzen Leben so perfekt aus. Du kannst nur das Gefühl haben, dass dein Leben schlecht ist. alle lächeln und zeigen irgendwelche tollen Dinge und es sieht einfach alles super aus, nur dein eigenes Leben ist daneben irgendwie kläglich und problematisch. Ja, und wenn du dann mal jemanden fragst, na, war es denn wirklich so toll, wie es auf Instagram aussah? Naja, dann war es meistens nicht so toll. Also erstens, fülle dich mit den richtigen Dingen. Zweitens, wichtigste Sache, verbringe Zeit mit Jesus. Ist eigentlich dasselbe, nur in grün. Sprich mit ihm darüber, was dich wirklich bewegt. Ich merke, dass ich mich da manchmal neu dran erinnern muss, dass ich dann irgendwie vergessen habe, mit Jesus zu reden. Sag ihm das, was dich bewegt. Sag ihm, keine Ahnung, Jesus, ich habe heute Angst davor, zur Arbeit zu gehen, weil ich weiß, dass dieser Kollege nicht gut auf mich zu sprechen ist und ich weiß, er wird heute wieder irgendwas Blödes zu mir sagen und bitte hilf mir, dass es mich nicht so verletzt. Bleib einfach mit Jesus im Gespräch. Ganz normal, unverkrampft, so als würdest du mit deiner besten Freundin oder mit deinem Ehepartner oder mit deiner Mutter oder mit sonst wem reden. Und drittens glaube ich, dass es immer wieder wichtig ist, dass wir ihn wirklich bitten, uns aufzuzeigen, was für uns selber der nächste Schritt ist. Das kann nämlich nur jeder von uns selber wirklich wissen. Und was unser Part ist, zu tun. Manchmal ist es so, dass wir uns einfach für richtige Dinge entscheiden müssen in manchen Sachen. Keine Ahnung, jeder weiß selber, wo seine Problematiken sind. Und ich glaube, dass wir einfach offen dafür sein sollten, dürfen, dass Jesus uns zeigt, wo wir vielleicht nicht mehr ihn auf der ersten Stelle haben in unserem Lebensbereich und wo vielleicht die Prioritäten neu geordnet werden müssen. Ich glaube, dass wenn wir diese Dinge beherzigen, wenn wir wirklich mehr in diese Einheit mit Jesus wachsen, dass es automatisch so sein wird, dass wir ein Leben leben, was Jesus anbetet, dass wir automatisch gnädiger sind mit unserem Nächsten, dass wir automatisch schnell vergeben, dass wir langmütig sind. Die ganzen Früchte des Geistes, die Jesus beschrieben hat und das ist das, woran die Welt ihn durch uns erkennen wird. Das ist das, wonach ich mich sehne. Ich weiß selber, dass ich da auch auf jeden Fall auf dem Weg bin und noch meine Baustellen auf jeden Fall habe, so wie sie wahrscheinlich jeder Mensch hat. Aber das ist wirklich was, was mein Herz berührt, wo ich denke, Jesus, ich möchte, dass ich mehr verwandelt werde in das, was dir wohlgefällt und dass ich damit stehen kann. Und die Welt wird das kritisieren. Die Welt kritisiert das, wenn du nicht mitläufst, so wie sie. Das ist so. Aber du weißt, dein Wert liegt in Jesus. Und es kann dir keiner deinen Wert nehmen. Dein Wert wird nicht besser dadurch, dass du viel mehr Geld hast oder eine Arbeitsstelle oder einen Job oder Kinder oder 10 Kilo leichter bist oder was auch immer. Dein Wert ist unverändert, weil dein Wert dadurch besteht, dass Jesus dir Wert gegeben hat. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns alle wirklich kennst, Jesus, dass du unsere Herzensmotive kennst, dass du weißt, wie unsere Wünsche sind, was unsere Sorgen sind, unsere Nöte, unsere Ängste. Ich danke dir, Jesus, dass du auch weißt, was uns in manchen Lebensbereichen vielleicht davon abhält, dich auf den obersten Platz zu setzen. Vielleicht haben wir Angst, dass dann unser innigster Wunsch niemals erfüllt wird oder was auch immer. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und ich bitte dich, dass du uns tiefer in die Gemeinschaft mit uns ziehst, dass du uns neue Freude daran gibst, Zeit mit dir zu verbringen, Jesus, dass es unser Herz erquickt und uns erfrischt und wir selber einfach merken, Jesus, wie wohltuend es ist, Zeit mit dir zu verbringen, der du Geber des wahren Lebens bist. Jesus, du sagst, ich bin die Quelle des Lebens, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit, Herr. Und in deinem Licht sehen wir das Licht, das sagst du, Jesus. Ich bitte dich, dass du da jedem von uns neu begegnest, dass du uns neu erfrischst, dass du uns voranführst und dass du uns hilfst, weise Entscheidungen zu treffen in Bereichen, wo wir vielleicht einfach uns auch mal von trennen müssen. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, dass du jedem Einzelnen helfen möchtest, den nächsten Schritt zu gehen auf unserem Weg mit dir, Herr. Ich danke dir, dass du so gut zu uns bist. Bitte ja, pflanz uns das wirklich ins Herz, dass du voller Güte bist, dass du voller Liebe bist, dass du nichts Gutes uns vorenthältst, denen, die dich lieben, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du mich liebst, Jesus, dass du geduldig bist mit uns und dass du vorangehst, Herr Jesus, dir gebührt alle Ehre, Herr. Amen.